Leute, ich bin vor 2 Wochen durch die Zeit gereist.
Wow, vorwärts?
In Hamburg. Also in vorwärts, seitwärts, 360 Grad, überall.
Vorwärts, in Echtzeit,
in durch Echtzeit, die Zeit, ja, gereist.
100%. Also ich habe alles mitgenommen. Ich war in Hamburg und zwar bei der Premiere von dem Zurück in die Zukunft Musical. Und da waren sehr viele prominente Leute unterwegs. Also ich habe 50% von den Fantastischen Vier gesehen.
50%?
Welcher?
Ja. Thomas D. und Smudo waren
spannend.
Da.
Das sind ja auch die coolsten.
Von denen. Sind das die coolsten?
Ich habe keine Ahnung,
ich weiß,
wer die coolsten von den beiden sind.
Ich weiß auch nicht. Dann war noch da Elton.
Ja.
Leider
nicht Elton John.
Leider nicht Elton John, der war nicht da. Aber was ich halt hauptsächlich sagen möchte, ist, dass ich dieses Musical fantastisch finde. Ich habe ja schon mal in diesem Podcast darüber geredet, dass ich das finde, das ist ich war ja schon in dem Musical in London und ich finde, das ist so richtig gut gemacht, diesen Film in ein Musical zu packen. Und ich habe so meine Probleme mit so deutschen Musicals manchmal. Also wenn Songs auch so eins zu eins auf Deutsch übersetzt werden und so. Kann manchmal ein bisschen cringe werden, aber ich finde, die haben das richtig, richtig gut gemacht. Und dieses Musical ist wirklich so, das steht dem Original in nichts nach. Also es ist wirklich so, alles Technische, alle Outfits und so sind eins zu eins die gleichen. Und ich möchte hier an dieser Stelle vor allem Jan Kerseus, den Darsteller von Doc Brown, loben. Der ist der Wahnsinn, was der damit macht. Und der hat ja auch schon Olaf gespielt in Frozen auf der Bühne. Und deswegen, also der ist sehr, sehr gut. Ich kann es nur empfehlen. Also das heißt, ihr müsst nicht extra nach London oder nach New York oder nach Tokio oder sonst wohin reisen, um dieses Musical zu sehen. Es reicht auch manchmal ein Trip nach Hamburg. Und es lohnt sich für diesen Fall.
Das ist schön. Cool. Ja. Aber wenn man eh schon nicht der größte Musical-Fan ist, ist es trotzdem was, wenn man den Film liebt, so wie ich?
Ich glaube schon. Also es sind so sehr viele Referenzen, die daran gemacht werden. Und es ist auch sehr viel Schauspiel. Also es sind die Songs, ich finde auch, die slappen auch unabhängig von davon, ob man Musicals mag oder nicht. Und die Story ist halt gut. Der Film ist halt toll. Und es gibt halt so Momente, wenn George McFly Biff endlich eine verpasst, dann
jubelt das Publikum.
Dann tobt der ganze Saal und es ist einfach so schön. Und ich finde es gut.
Aber die Lieder sind übersetzt worden.
Ja, die
Lieder. Also die Energie der Liebe läuft dann statt Power of Love.
Nee, die singen da tatsächlich
Power
of Love. Also da musst du dir keine Sorgen machen.
Okay. Die Energie der Liebe. Das wäre die Kraft der Liebe.
Ja, ich frage mich halt an der Stelle auch, wie es Thomas D. gefallen hat. Das fragt man sich immer.
Auf jeden Fall, das frage ich mich bei jeder Veranstaltung, die ich besuche. Oh, was hätte Thomas D. dazu gesagt?
Ja. War Knossi auch da?
Knossi sollte kommen, hat aber kurzfristig abgesagt.
Ach,
musstest du.
Great Scott!
Ja, Great Scott, wirklich. Das ist, ich fand's auch frech.
Naja. Tja. Aber auf jeden Fall hat Instagram auch zum Beispiel verstanden, dass ich die richtige Zielgruppe dafür bin, weil ich da so oft Werbung für bekomme. Ich kriege allgemein sehr, sehr oft Musical-Werbung und ich verstehe gar nicht, warum.
Du.
Ich bin so ein Musical-Muffel.
Hast du denn mal ein Musical so wirklich in live und Personen gesehen?
Also tatsächlich, es ist einfach auch ein sehr teurer Spaß, muss man dazu sagen. Und wenn man da eh schon, wenn man Musical-Filme nicht besonders zugeneigt ist, außer ein paar Ausnahmen, wenn man jedes Mal cringed, wenn angefangen wird zu singen, dann ist das so eine Sache.
Mhm.
Ich werde niemals die PV, die Pressevorführung zu Cyrano vergessen. Das ist ein Film mit Peter Dinklage.
Mhm.
Ich habe mich null mit dem Film vorher auseinandergesetzt. Das ist auch kein besonders großer Film. Und dann saß ich da und wirklich nach 5 Minuten schaut Peter Dinklage in die Kamera, beginnt zu singen und ich saß wirklich in meinem Kinositz und dachte mir, oh Gott, ich möchte gerade schmelzen. Also nicht positiv, sondern ich möchte einfach aus diesem Kinosaal herausschmelzen. Ich bin ein extremer Musical-Muffel, es tut mir leid. Ich wette, wenn man vor Ort ist und nochmal die Energie anders wahrnimmt, ist es eine ganz, ganz andere Sache. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt.
Hundertprozentig, also ich check aber auch, wenn man wirklich nichts mit Musicals anfangen kann. Bei mir ist es nicht so, aber ich verstehe das auch voll. Und wie du schon sagst, ist es wirklich auch ein nicht günstiger Spaß, so im Gegensatz auch zu Kino, wobei Kino ja auch immer teurer wird.
Mhm.
Aber zum Beispiel in London ist es so, ist, glaube ich, die Musical- und Theaterkultur auch eh nochmal eine andere. Und da ist es auch deutlich günstiger als in Deutschland, wo es nur so wirklich in gezielten Orten stattfindet.
Wie haben Sie denn so Momente nachgestellt, wo zum Beispiel der DeLorean irgendwie
schlacht? Du, also das ist, also ich würde sagen, das ist technisch eines der stärksten Musicals überhaupt, also wie sie das gemacht haben. Es ist so, es gibt auch, ich will nicht zu viel verraten, es gibt halt schon ein paar krasse Momente, wie sie das Ganze inszeniert haben, so dieses mit dem DeLorean, wie er fährt und vielleicht auch fliegt. Und,
Spannend. Boah, tja, ob sie das zukünftige Cinema Strikes Back Musical übertrumpfen damit, bleibt abzuwarten. Ich bin skeptisch.
Aber das wäre jetzt so lustig, wenn du Musicals so wahnsinnig hast, aber so dann so selber jetzt eins machen würdest und ja, auch mitsingen würdest.
Ja, ich weiß, dass in der Musical-Szene so Meta-Musicals sehr verhasst sind.
Was sind denn Meta? Also, welches, also was ist klar ist, aber was ist denn, welches gibt's denn da?
Da fragst du mich. Ich habe das nur mal diese Diskussion mal mitbekommen, dass das sehr on vogue ist, also sehr im Trend ist aktuell. Mhm. So Meta-Musicals, die sich selbst verballhorn, so sich selbst verarschen quasi. Mhm. Und dass das in der Musical-Szene aber oft auch bei vielen sehr, sehr umstritten ist. Habe ich so mitbekommen? Keine Ahnung. Ich stecke da nicht drin. Wir sprechen heute eigentlich auch gar nicht über Musicals.
So indirekt,
Musical Strikes Back.
Ja, weil ich hätte noch so eine Frage. Wie war das denn so bei dir dann so bei populären Serien, wenn es dann eine Musical-Folge gab? Es gibt ja heute noch eine Serie, über die wir sprechen werden, die eine ganz berühmte Musical-Folge hat.
Das stimmt, ja.
Aber das ist was anderes irgendwie.
Es ist was anderes. Es sind nicht meine Lieblingsfolgen, sagen wir es so.
Bei dir, Marius?
Wobei, eine Ausnahme gibt es bei It's Always Sunny in Philadelphia. Da gibt es eine Musical-Folge, Dayman, und die ist phänomenal.
Dann nickt auch Jonas hinter der Kamera.
Sehr gut. Sehr gut.
Ich mag die Musical-Folgen auch nicht. Gibt bei den Simpsons ja auch so eine Zusammenschnittfolge von allen Sing-Szenen. Da finde ich es nicht so cool. Aber die einzelnen Lieder, also Maison Derrière bei den Simpsons, großartig. Ich finde, in dem Moment, wenn du nicht weißt, dass Musical-Film ist und dann singt jemand, das ist wirklich ziemlich grauen. Also, als ich den Trailer zu Sweeney Todd gesehen habe und auf einmal wird gesungen, ich so, ach scheiße, ich habe mich auf einen Horrorfilm gefreut und jetzt singt er.
Ja. Ja.
Du.
Aber ey, wir sprechen heute kurz über Scrubs, über ein paar aktuelle Sachen, die laufen und die wir gefeiert haben, die wir gesehen haben, die wir gelesen haben, was auch immer. Wir sprechen kurz über einen ganz, ganz besonderen Horror-Trailer, der es wirklich in sich hat. Wir sprechen, worüber sprechen wir noch, Lenny? Über die Starts der Woche, unter anderem, also Leute, die zugucken gerade auf YouTube, die werden schon gesehen, dass du dein Mario-Outfit anhast, was fantastisch ist. Das ist on point. Das ist
mein Casual-Wear.
So. Ach so, stimmt, wir drehen heute einen Mario-Podcast.
Ja, ups,
hoppala. Lenny heute morgen ins Büro und sagte das.
Lenny muss auch nachher noch unsere Rohre, verstopften Rohre, entleeren.
Ja, jetzt wird's problematisch. Und wir haben ganz viel Einrichtungen zu Mario hier stehen. Und auch eins wirklich meiner Lieblingsspiele aus der Kindheit, Lylat Wars auf der N64. Wirklich für alle Retro-Zocker da draußen wird hier ein feuchter Traum wahr. Nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ich habe mich gestern so ein bisschen auch in der Zeit zurückversetzt gefühlt, denn ich habe mir ein paar Folgen von Scrubs angeguckt, und zwar nichts Altes, sondern die neuen Folgen.
Staffel 10.
Staffel 10. Also 9 wird ja ignoriert. Also es ist eigentlich Staffel 9. Also
Scheiß auf Staffel 9.
Scheiß auf 9. Staffel 9 wirklich das Schlimmste.
Ja.
Und jetzt, JD und Co. sind zurück. Und sie sind alle sehr alt geworden. Und Leute, die es damals geguckt haben. Ich hab gemerkt, ich bin richtig mit denen aufgewachsen, weil es die quasi Scrubs waren. Also in ihrer Ausbildung habe ich quasi auch, hatte ich Abi und studiert und sowas gemacht. Und jetzt sind die auch alt und ich bin auch alt.
Das ist
ganz schlimm.
Also JDs Gesicht zu sehen mit den Falten.
Ja, das war ganz ungewohnt.
Das ist wirklich wild. Vor allem, weil JD ja immer so der Jungspund war, der Newbie, der was war es auf Deutsch?
Flachzange,
genau. Die Flachzange. Und den jetzt hier so zu sehen mit den Alters, das ist für uns wirklich, die damit, also für Marius und mich, die halt irgendwie Mitte, Ende 30 oder noch älter sind, ist es einfach schwer mit anzusehen und dass die Zeit verstreicht. Oh Gott, jetzt werden wir zu einem richtigen Boomer-Podcast. Aber es ist wirklich, also ich glaube auch vor allem, dass die Serie was für die Millennials sind, die damit aufgewachsen sind, wirklich.
Das ist
also
kein neuer Einstieg für Leute, die Scrubs gucken.
Oder? Nee.
Das verstehst du auch nicht.
Das ist schon ganz klar, finde ich, mit den ganzen Querverweisen und so weiter. Es bezieht sich auf sehr, sehr viele Sachen, die in den 8 bzw. 9 Staffeln zuvor passiert sind. Und von daher frage ich mich wirklich, ob diese Staffel in irgendeiner Form neue Zuschauer und Zuschauerinnen irgendwie abholen kann. Wie ist es bei dir, Lenny, als jüngerer Herr?
Wie ist dein Verhältnis zu Scrubs?
Milord, jüngerer Milord.
Guten Tag. Erstmal möchte ich sagen, Ja, die sind alt geworden, aber sie sehen immer noch fantastisch aus, diese Menschen, die da
mitspielen.
Also, ja. ich hoffe, ich alter so gut wie die.
Alter, Dr. Cox, wie gut der aussieht, der Typ.
Mit fast 70. Der hat sich am besten gehalten.
Das ist wirklich krass.
Ich finde es auch insane. Ja, also das Gute ist ja, wenn man in Deutschland aufwächst und einen Fernsehzugang besitzt und auch ProSieben schauen kann, dann wird man ja Mitte der 2010er ja auch mit Scrubs zugeschmissen. Und ja, habe halt auch Scrubs bei ProSieben rauf und runter geschaut.
Ja. Das war quasi dieser Beginn, als ProSieben angefangen hat, alles wirklich in Endlosschleife zu zeigen. Es wurde dann pervertiert mit How I Met Your Mother.
Aktuell und, ist Two and a Half Men.
Two and a Half Men, genau. Auch
ja, aber mit
Scrubs war es auch so vormittags, dann abends und nochmal Samstag irgendwie neue Folgen oder sowas. Das ist schon heftig.
Ich finde es wirklich krass, dass Two and a Half Men wirklich so die Bastion ist, das wirklich so von allem am längsten Bestand hat. So
Bestand. Ja. Das ist heftig, ja.
Ich hatte so einen Peak-Moment 2005, also TV-Peak-Moment war das. Wir waren gerade im Abi-Urlaub in Tunesien und wir gucken trotzdem
Deutsch.
Simpsons. Ja, haben sie die Simpsons, die neue Staffel geguckt und dann kam diese Vorschau von ProSieben, weil da hieß es so, es wird was geändert im Programmablauf und dann so, ach, scheiße, jetzt packen die Simpsons um 8:30 18:30 weg, scheiße. Und dann kam es, das Original-O-Ton ist so, die Simpsons bekommen Gesellschaft und dann lief da Futurama, Scrubs und die Simpsons hintereinander. Ich so,
holy
wow, yes.
Ja. Krass, aber also ich meine, Scrubs ist ja auch deswegen so beliebt. Es ist ja eine klassische Serie von Bill Lawrence, der halt nicht nur witzige, schrille Figuren schreiben kann, sondern auch unheimlich in die Tiefe geht und sehr tiefschürfende. Also Scrubs hat ja wirklich wahnsinnig emotionale Szenen, es Folgen und extrem traurige Momente und zum Beispiel.
Das ist mit heftig,
ja. Ja, und ich glaube, Staffel 10 knüpft da auch an.
Ja, ich finde es auch so ganz interessant. Also ich glaube, es wird ja auch nicht als Staffel 10 betitelt, sondern wirklich so als komplett neue Serie.
Ja.
Also so, wenn man so bei IMDb schaut und so, ist es auch wirklich eine komplett neue, eigenständige Serie.
Ey, was ich auch extrem clever finde im Intro, wenn man da nicht drauf achtet, dann merkt man das gar nicht. Das alte Intro ist ja wie dieses Röntgenbild da so eingeklemmt wird in dieses Board, ne? Und in dieser neuen Szene machen die es über ein Tablet und schubsen das, ne? Swipen das über ein Tablet auf den Bildschirm.
Ist das diesmal richtig rum? Weil die haben das Röntgenbild war immer falsch rum.
Echt?
Ja.
Ich bin mir gerade
so ein Trivia-Fact von der Serie.
Ich vermute, dass es diesmal auch falsch rum ist. Ja. Aber es ist halt schön, dass die, das war so ein netter, kleiner, also auch Bill Lawrence weiß, dass das Stammpublikum von Scrubs einfach älter geworden
ist. Ich habe mich echt gefreut, dass das Intro kam und einfach nur geupdatet worden ist.
Ja.
Oh ja, schon. Ich glaube, es war wirklich absolut richtig retro für mich.
Ja.
Aber wenn wir dann jetzt mal so direkt reingehen, findet ihr es nicht auch irgendwie so toll, dass kein krasser Buhai drum gemacht wurde, so, oh ja, wir sind jetzt wieder zurück, sondern es geht fließend weiter.
Ja.
Und das fand ich so sehr schön.
Ja, absolut, stimme ich zu. Ich finde auch, der Humor knüpft daran an und ich bin auch sehr überrascht, wie gut ich es dann letzten Endes fand. Wir könnten jetzt in einzelne Szenen reingehen und ich mochte nicht jeden Moment und aber trotzdem wirklich, finde ich, eine würdige Fortsetzung und vor allem halt nicht das, was Staffel 9 war, zum Glück.
Ja, ich finde auch, man hat so den Humor auf jeden Fall mitgenommen, aber so ein bisschen halt an 2026 angepasst.
Mhm.
Und es ist so eine Serie bisher, wir haben ja nicht alles gesehen, nur die ersten 3, 4. Die kann man so schön gucken. Also es ist einfach mal wieder so, ich gucke einfach mal wieder eine Serie und es hat zwar auch so dramatische Momente, aber es ist einfach so ein bisschen lean back wieder. Also es ist so ein bisschen zum Genießen, ein bisschen mitfühlen. Also es ist schön einfach.
Und da würde ich an der Stelle auch sagen, das liegt auch, glaube ich, am Format. 20 Minuten Folgen. Ich finde es immer noch toll und ich vermisse es so ein bisschen, dass es sowas gibt.
Ja.
Und deswegen finde ich das so schön, dass es wieder auch zurück ist. Das Problem ist hierbei nur, dass es wöchentlich rauskommt und dann wirklich auf nur so 20 Minuten zu warten, das ist dann auch irgendwie so sehr unbefriedigend.
Also wie früher halt.
Ne? Ja, es ist aber ne, bei früher war es auch nochmal gefühlt 10 Minuten länger wegen Werbung.
Ja. Du könntest ja aber das ProSieben-Feeling zurückholen, einfach beim Streaming einfach alte Folgen nochmal immer wieder gucken und dann auf die nächste warten.
Das stimmt, das könnte ich auch machen. Ja.
Ja, aber trotzdem, also wirklich, ich bin bisher positiv angetan. Aber es braucht, glaube ich, auch, also viele, die da draußen gerade nur die erste Folge gesehen haben, ich würde dem schon noch, also selbst wenn man nicht so begeistert ist, dem schon noch eine Chance geben, zumindest 1, 2, 3 Folgen noch abwarten und die noch mitnehmen. Das braucht auch seine Zeit, um sich zu entfalten. Weißt du, hast du im Kopf, wie viele Folgen es geben soll in dieser Staffel?
Ja, wahrscheinlich so auch 9, 10
ja, ich bin
so rum. Also es ist halt, früher hatten man ja so 22 Folgen so
in der
Staffel. Also wirklich so richtig, man hat richtig lange daran gehabt. Und jetzt ist es halt sehr wenig.
Aber ich muss schon sagen, dafür haben sie wirklich 6 Folgen, wenn es nur.
Ja.
Wow.
Alles, oh, krass, okay.
Steht hier. Also,
ich glaube, das ist so, was bisher rausgekommen ist. Ich glaube, es sollen.
Ich
lass mal kurz
kann ja auch nicht. Ah, nee, was? Nein, hier steht. Ah, 9.
Okay, 9.
Ja. Puh. Hätte mich jetzt auch sehr überrascht. Aber man muss dazu sagen, dass die Cutaway-Gags, für die Scrubs ja auch berühmt ist, dass die wirklich im Production Value, also in der Produktionsqualität, in dem, was sie machen und so weiter, wirklich. Also, da ist definitiv Budget reingesteckt worden.
Mhm.
Und das finde ich auch extrem gut. Also, das ist wild, was da teilweise passiert in den Cutaway-Gags. Da muss man sich nur mal vorstellen, in was für Locations sie da treten und okay, was für ein Aufwand das gewesen sein.
Ja,
ich bin schon sehr gespannt. Also ich finde, so in Folge 1 haben sie sich noch, wo wir früher diese Tagträum-Gags ja noch so sehr frequentiert hatten, auch innerhalb der Folgen. Also es gab mehrere. Habe ich ein Gefühl, haben sie sich jetzt so ein bisschen zurückgenommen, so in der Häufigkeit, in der die
dafür sind die krasser halt.
Okay.
Ja,
okay,
ja, definitiv. Ja. Ich glaube auch, Folge 1 ist halt wirklich nochmal, um alle nochmal abzuholen,
ja,
alle Figuren nochmal zu positionieren. Das ist der Stand der Dinge und darauf könnte man sich einstellen, was passieren wird. Also, schaut euch Scrubs an. Es macht Spaß.
Oder auch nicht. Das ist euch überlassen. Ja. Disney Plus, da läuft es auf jeden Fall.
100%.
Ja. Du wolltest noch über weitere Bill Lawrence-Serien reden.
Ich bin gerade im Bill Lawrence-Game drin. Dieser Mann, der schläft wirklich nicht, habe ich ihn gefühlt.
Nee.
Der hat so dieses Jahr so 5 Projekte in der Pipeline.
Wow.
Und aktuell, aktuell laufen 3 Bill Lawrence-Serien, die man parallel gucken kann, die immer wieder rauskommen. Und eine davon, habe ich so ein Gefühl, ist ein bisschen unterm Radar geflogen. Das ist die HBO Max-Serie Rooster mit Steve Carell, in der auch John C. McGinley mitspielt. Und es geht um einen, ja, so gescheiterten Autoren, der ans College geht, um eine Lesung zu halten. Und da arbeitet auch seine Tochter an dem College. Und er bekommt ein Stellenangebot, um dort zu dozieren. Mhm. Und es ist, ich finde, es braucht ein bisschen irgendwie, um so reinzukommen. Also ich glaube, aktuell ist Folge 3 draußen. Mhm. Und es hat so wirklich so einen sehr langsamen Start. Aber man merkt, aha, hier ist wirklich diese Essenz von Bill Lawrence. Und Steve Carell ist auch der Hammer, kann ich mir immer anschauen. Generell der Humor ist da und vor allem der Look. Also es geht halt in dieses College. Es ist im Herbst, Leute. Es ist im Herbst, es holt mich ab.
Deswegen
das Color Grading ist toll.
Sagt er im Frühling.
Ja, Leute, ich lieb's einfach so, deswegen. Und ja, die ist, ich kann da aktuell, glaube ich, echt noch so nicht viel zu sagen, weil sie halt echt so ein bisschen braucht, um reinzukommen. Mhm. Aber man merkt schon so diese Essenz von Bill Lawrence.
Lustig und traurig.
Ist es denn so ähnlich wie Scrubs dann? Also auch so von diesem Tempo her und oder ist es anders?
Bill Lawrence ist total faszinierend. Ich kann es jetzt nur auch mit Shrinking vergleichen. Das ist, man merkt, man spürt diese Handschrift, weil es halt lustig ist, weil es sehr skurrile Figuren sind, teilweise sehr kreative Momente. Aber es geht halt wirklich immer wieder tief in so schwerste Themen rein, vor allem Tod und Depressionen und so weiter. Also diese Serien, die haben keine Angst davor, obwohl sie eine Komödie sind, auch in diese Themen reinzugehen. Shrinking macht das ja auch. Es beginnt ja auch mit dem Tod der Frau eines Therapeuten, der gespielt wird von Jason Segel, so heißt er, ne? Genau, also Marshall zum Beispiel aus How I Met Your Mother, da kennt man den am ehesten. Und der hat halt eine Praxis zusammen mit einem älteren Therapeuten, der quasi sein Mentor ist, gespielt von Harrison Ford. Und du wirst mir sagen können, wie die Therapeutin heißt, die auch noch mit in der Praxis
Gabby
arbeitet. Gabby, die Schauspielerin, kriegst du die hin?
Oh Gott, nein.
Die ist auch relativ unbekannt, würde ich mal so vorsichtig formulieren. Ich kenne sie zumindest nur aus dieser Serie. Und das ist halt, diese 3 Serien, ich glaube, also ich habe Rooster auch tatsächlich nur aus Trailern und so weiter gesehen. Da kann ich nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber man spürt das. Man spürt seine Handschrift.
Jessica Williams
heißt sie, ja.
Von Gabby.
Deswegen, also gerade aktuell mit Scrubs, Shrinking und Rooster laufen gleich 3 Serien von ihm, die man sich wirklich alle mal reinziehen kann.
Ja, und dann schließe ich mich einfach noch einmal kurz, dann haben wir mich auch hier abgehakt, schließe ich mich da mal ran. Ich habe nämlich jetzt auch, weil ich das nie geschaut habe, weil ich gedacht habe, ach komm, ich bin jetzt gerade auf einem Bill Lawrence-Trip, gucke ich das erste Mal in meinem Leben Ted Lasso.
Ach, oh, ja.
Und es ist toll. Es ist halt eine Bill Lawrence-Serie, Leute. Ich kann das jetzt hier auch nur nochmal wiederholen. Es ist so, die nimmt einen so richtig in den Arm und es ist toll. Ich weiß nicht, Ted Lasso ist sehr, sehr toll. Jonas hinter der Kamera ist hier nicht so der größte Fan von Staffel 3.
Nur von der dritten Staffel.
Es kommt ja auch noch dieses Jahr Staffel 4 raus von Ted Lasso. Ich bin sehr gespannt.
Bei mir hat es tatsächlich bei Ted Lasso so bei Staffel 2 irgendwann in der Mitte so angefangen, auch zu. Da war ich auch. Also, ich bin eh nicht der aller. Also, es ist tatsächlich von den Serien, die ich von Bill Lawrence gesehen habe, so mit meine am wenigsten geliebte Serie. Obwohl Ted Lasso ja eine riesige Fangemeinschaft draußen hat und das wahrscheinlich auch zu Recht. Aber da merkt man das ja auch wieder, diese Handschrift. Und Chaos City ist von ihm. Die ist halt, Marius, ist eher wieder unser Alter.
Ja, ja, okay, City, ja.
Aber Chaos oder Spin City in Deutschland, genau, mit Michael J. Fox, da geht es auch um
Bürgermeister. Er spielt den. Ist er der. Nee, Dwayne Johnson ist nicht der Bürgermeister, sondern der alles machen muss auf jeden Fall.
Die rechte Hand.
Genau, ja, genau. Genau.
Aber lief das auch auf ProSieben?
Ja. Ich glaube schon. Ja, ja. Oder Kabel 1. Irgendwann. Ja,
aber auch so nachts, später, ne? Das war ein bisschen später. So Erwachsenenunterhaltung. Nein. Ja. Also warum auch immer.
Und Charlie Sheen kam dann später ja dazu, ne?
Oh, das weiß ich.
Hat er den nicht ersetzt? War das nicht so?
Schon.
Das weiß ich nicht mehr.
Das könnte sein. Boah, das ist aber schon ewig her.
Ich glaube, Michael J. Fox musste aufgrund seiner Parkinson-Krankheit da.
War das da schon so? Ja, ja, das war da schon ein Thema. Ja. So, und von Comedy und traurigen Themen, lasst uns doch mal wechseln zu. Jetzt kommt so ein ganzer geiler Block, auf den ich richtig Bock habe, mit Horror.
Oh,
denn wir haben ein paar Sachen, über die wir sprechen müssen. Ich möchte noch in diesem Cinema-Flashback bleiben, denn ich habe tatsächlich gerade aktuell so vieles, was ich gucken und lesen möchte, aber ich bin süchtig nach etwas gänzlich anderem, nämlich einem Videospiel.
Okay. Ach so.
Das gerade. Nach was hast du gesagt?
Ah, nichts.
Ich hab's nicht gehört. Ja. Naja, egal. wird schon witzig gewesen. Resident Evil Requiem.
Oh!
Der 9. Teil der Resident Evil-Reihe.
Mhm. Feierste.
Ich bin ja, spiele so quasi jeden zweiten Teil. Ich habe tatsächlich, es gibt keine Spielreihe, die ich so oft angefangen wieder abgebrochen habe, weil ich Horrorspiele einfach schwierig finde. Es ist sehr schwer zu ertragen manchmal, da sich durchzukämpfen. Es gibt immer wieder Ausnahmen, wo ich es schaffe, wie The Last of Us zum Beispiel. Keine Ahnung, oder auch die Metro-Spiele. Aber also, ich muss wirklich sagen, Resident Evil Requiem ist eine Wucht. Ich find's fantastisch. Mhm. Ich habe extrem viel Spaß mit dem Spiel. Es gibt ja zwei Story-Stränge darin. Mhm. Einmal Grace Ashcroft, die eine FBI-Agentin ist, die ein Hotel untersuchen soll, in dem sie als Kind ihre Mutter verloren hat, das auch dann abgebrannt ist. Und so entwickelt sich dann eine sehr illustre Geschichte in Raccoon City. Und der zweite Storystrang ist halt, Leon, den man halt kennt aus der Resident Evil-Reihe. Die Sache ist, diese Grace-Passagen sind halt wirklich gruselig, weil sie nicht so gut ausgerüstet ist, immer viel zu wenig Munition hat, sehr wenig Platz im Inventar und die halt mit den Zombies, auf die sie dann trifft, sehr überfordert ist, sagen wir es mal so. Und Leon ist halt das genaue Gegenteil. Der ballert und das sind so Action-Passagen. Und deswegen ist da für alle Resident Evil war immer mal mehr Horror, mal mehr Action. Also Resident Evil 5 zum Beispiel ist ja wirklich nur noch Geballer. Was aber auch mit einer der besten Teile der Reihe ist, meiner Meinung nach. Und ich finde Requiem total geil. Also, grafisch haben die so viel rausgeholt aus dieser Resident Evil Engine, die sie ja irgendwie seit Teil 7 oder so eigens entwickelt haben. Das sieht fantastisch aus. Das hat so viele Ideen drin in der Spielmechanik. Atmosphärisch ist es halt einfach Resident Evil, immer bockstark. Ob man jetzt mit der Story und den Figuren immer so klarkommt, ist eine andere Frage. Aber das hat mich total in den Bann gezogen, das Spiel.
Auf was hast du gespielt?
PS5.
PS5.
Ja. Und an welcher Stelle bist du?
Ich sag nur ein Wort, Keller, da bin ich.
Okay. Aha, okay.
Aber es kommt noch relativ viel. Ich glaube, ich bin aktuell so bei der Hälfte ungefähr.
Nein, noch nicht mehr, glaube ich.
Also, drüber meinst du?
Ja, ich glaube, du bist drunter.
Drunter?
Ah ja, dann. Drunter.
Also, noch viel.
Es kommt noch sehr viel.
Ich meine, ich habe irgendwo mal gehört, so viele Spielstunden gibt es gar nicht.
Also. Ja, das ist so.
Aber wie gesagt,
wir haben ja einen Kollegen, den Levin, der das irgendwie in seinem schnellsten Run in 2,5 Stunden oder drunter durchgespielt hat. Das ist ein Speedrun. Aber ist es ein Speedrun?
Und er hat so Perks wie unendlich Munition.
Ja, also das ist halt.
Oh,
so. Deswegen.
Das ist ja langweilig.
Ja.
Aber,
bin keine Fan
ist halt nicht, aber es ist halt nicht langweilig, wenn du es zum vierten Mal durchspielst und dann
ja,
hast du halt.
Ja, gut.
Ja. Aber und ich habe halt, also normalerweise dauert es so 12 Stunden, aber ich brauche auf jeden Fall länger, weil ich jeden Moment auskoste und Pläne schmiede und lange überlege.
Ja, genau, so
richtig. Check ich aber auch.
Das ist richtig.
Hast du einen Berührungspunkt mit Resident Evil?
Tatsächlich gar nicht so viel. Ich weiß gar nicht, welchen Teil habe ich auf der Xbox 360 gespielt und das war so Couch-Koop und das war richtig scheiße. Es ließ sich wirklich mies steuern, weil immer die Kameraposition richtig kacke war, wenn du zu zweit gespielt hast.
Sorry, welcher Resident Evil?
Ich weiß gar nicht, auf der Xbox 360 kam das raus. Ich weiß nicht, welcher das war.
Couch-Koop?
Also, du kannst auf jeden Fall zu zweit spielen.
5 kann man zu zweit spielen. Ich bin
und das war nicht cool, weil es war nicht so geil umgesetzt und es hat nicht so Spaß gemacht, weil Parallelkunst so halt auch die ausruhten Borderlands zu spielen und das macht zu zweit dann wesentlich mehr Spaß auf der Konsole.
Ja, aber das ist auch wirklich so der heilige Gral unter so Koop-Spielen.
Ja,
ja, so. Ja, ach, ich find's schön, dass du. Aber hast du jetzt mehr Bock, Horrorspiele zu spielen? Hat so Resident Evil Requiem etwas für dich gemacht, dass du jetzt so bist? Ja, ich bin mutiger, was Videospiele angeht.
Jein. Mhm. Ich muss dazu sagen, meine Freundin guckt mir aktuell zu, das hilft. Mhm. Die ist komplett gefesselt davon. Die will es auch gar nicht selber spielen. Die meint, die könnte das gar nicht und ist einfach mega happy. Und das ist eh die geilste Art, finde ich, zu spielen, wenn dir jemand aktiv dabei zuguckt und was wirklich auch will und dabei Spaß hat.
Live-Let's Play.
Genau. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so durchgezogen hätte, wenn ich das alleine gespielt habe. Ich finde gerade so diese erste Passage im Hotel ist wirklich gruselig. Aber ich finde es tatsächlich, ich habe schon sehr viel gruseligere Spiele durchgespielt. Also sowas wie Outlast.
Hast du Outlast durchgespielt?
Ja, das ist Outlast, bin ich, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich bin sehr, sehr weit gekommen. Amnesia musste ich zum Beispiel auch abbrechen. Ich finde all diese Spiele gruseliger. Mhm. Ich finde Requiem gar nicht so krass gruselig, aber es hat schon wirklich Momente, die übel sind.
Ich glaube, was auch noch so ein Aspekt ist, ist, auf welcher Plattform man das spielt. Also ich glaube, so auf der PS5, wo man so auf der Couch sitzt und so ein bisschen sicherer ist, ist was anderes, als wenn man es am PC so mit Kopfhörern. Ich glaube, bei mir ist wirklich so dieser Aspekt der Kopfhörer ist so wahnsinnig wichtig, weil wenn ich mir Kopfhörer aufsetzen muss, um Horrorspiel zu spielen, bin ich raus.
Ich finde es immer fies. Also bei Outlast fand ich das auch fies. Also Outlast fand ich wirklich fies. Wenn du das am PC spielst und meistens steht dein Schreibtisch ja so, dass hinter dir sehr viel Raum ist.
Ja.
Und das ist das ist echt gruselig, das ist wirklich gruselig. Aber ein Tipp, glaube ich, ist, wenn man sich Mods anguckt von Spielen und von dem Resident Evil, gibt es auch so Mods, da kommen ja so Kreaturen über den Flur gelaufen und durch Türen so. Und da gibt es irgendwie, wie gesehen, mit hier Lukas, die kleine Lokomotive, oder wie heißt sie? kommt da so rein. Thomas, die kleine Lokomotive, kommt so da reingelaufen. Geil. Und es sieht schon richtig funny aus.
Naja, das nimmt dem natürlich den
Schrecken.
Ja, nee, deswegen, also ich kann, ich finde, du bist ja auch großer Resident Evil-Fan, Lenny, oder?
Also ich bin mit 7 praktisch neu in dieses Franchise eingestiegen und habe das damals auch nur als Let's Play geguckt, weil ich, wie gesagt, das nicht hätte spielen können damals, aber habe dann so hier von Levin, unserem Social Media Manager, der ist wirklich.
Der ist riesen
Resident super Evil Fan. Ultra und der bringt dann uns auch immer dann die Spiele mit, dass wir uns die ausleihen können. Ich meine, du hast ja auch.
Ich hab's von ihm ausgeliehen, ja.
Und dann habe ich halt The Village mal gespielt und das fand ich so grandios, dass ich dann auch 2 und 4 nachgeholt habe und jetzt bin ich so total drin und ich schiebe aber auch die ganze Zeit Requiem vor mir her, also ich bin da auch irgendwo etwas mehr als die Hälfte und ich bin einfach nicht dazu gekommen zeitlich, aber ich will die ganze Zeit weiterspielen.
Ja. Und wie würdest du jetzt 9 einschätzen, so in deinem persönlichen Ranking?
Boah, bisher ist es für mich fast, glaube ich, sogar noch der schwächste Teil.
Krass, okay.
Aber also es ist halt auch, wir reden hier von Resident Evil. Und das heißt so, dass das Spiel immer noch sehr, sehr, sehr gut ist. Und für mich ist, glaube ich, einfach so The Village vom Setting her, dieses sehr düstere Folk-Horror-Setting, finde ich so fantastisch. Deswegen ist The Village bei mir so ganz oben.
Ja, ich finde auch 7 und 8 wirklich gruseliger als 9, muss ich sagen. Also gerade 8 wird viele überraschen, weil es ja eher das Actionlastigere wieder ist. Aber trotzdem, ich fand auch 8 hatte echt fiese Momente.
Das stimmt.
Und
das Ding ist so, wenn Leon S. Kennedy da ist, hat man auch keine Angst.
Unfassbar cool.
Weil dieser Mann ist wirklich, also der ist
Ja, deswegen, also ich habe einfach gerade tierisch Spaß, mich immer wieder in diesen Grusel gerade zu begeben. Ich mache das übrigens auch gerade. Ich lese gerade super viele Comics im Batman-Universum zu The Batman Who Laughs und Dark Knights. Ich plane aktuell ein Video zu den 10 mächtigsten Figuren im DC-Universum. Und das ist halt gerade so ein Batman, der extrem so in diese düstere Richtung geht. Also der Batman Who Laughs ist aus einem dunklen Multiversum, in dem, man kann sich das so vorstellen, das ist quasi ein Batman, der mit dem Joker gekreuzt ist. Das ist halt der Batman, der lacht. Und das Ganze nimmt richtig kosmische Ausmaße an, weil dann auch Dr. Manhattan mit reinkommt und ein göttliches Wesen namens Perpetua. Es ist wild. Und es ist wirklich eine krasse Reihe. Ich finde die vom Writing her nicht immer so, wie es sein sollte, aber das ist wirklich eine Comic-Reihe, die ich sehr empfehlen kann für alle, die eine sehr düstere, geile Metal, also da steckt auch super viel Metal drin und viele Metal-Anspielungen. So Metal-Band-Namen sind immer wieder darin versteckt und so. Und während ich das so lese, höre ich auch so in meinem Kopf schon wirklich so Amon Amarth im Hintergrund oder sowas. Deswegen kann ich die Reihe wirklich sehr empfehlen, die ist ziemlich geil. Ja. Also The Batman Who Laughs und es gibt 2 Dark Knights-Reihen. die so heißen. Dark Knights Metal und Dark Knights Death Metal. Also die sind schon extrem geil. Ja.
Geil. Also du bist auch so bei uns im Büro das Äquivalent zu Levin, der uns mit Resident Evil Spielen versorgt. Und hier sind die, wenn ich ins Büro komme, liegen oben auch immer so DC Comics und so, die du dann durchgelesen hast und weiterempfehlst.
Ich mag es hier, Sachen ins Büro zu legen, die mich glücklich machen. Und wenn, solange sie niemanden stören. Deswegen liegen hier immer wieder mal Comics rum.
Weil da liegt Alfie auf einem Stuhl.
Ja, das auch. Ja. Das zählt auch dazu.
Er würde niemals stören.
Was noch? Worüber sollen wir noch quatschen? Was habt ihr noch mitgebracht?
Markus, was hast du geguckt?
Ich habe gar nicht viel geguckt. Ich bin gerade umgezogen. Ich habe alles in Scrubs gesteckt. Und nach einer Serie, die wir nächste Woche besprechen wollen.
Stimmt, ja. Wir müssen nämlich auch noch über Malcolm mittendrin sprechen. Mhm. Aber das kommt dann nächste Woche. Ist genau. Es soweit.
Bin sehr gespannt. Ja. Du hast Meinungen.
Ich habe Meinungen dazu.
Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Aber lass uns doch beim Thema Horror bleiben.
Ja.
Okay.
Wir haben nämlich gestern einen Trailer gesehen, der gestern Abend, glaube ich, hier in Deutschland
erschienen ist. 18 Uhr.
18 Uhr kam der.
Ja.
Und bei uns, wo direkt, die wird richtig gehypt hier bei uns im Team. Da kam direkt, Letterboxd direkt 5 Punkte.
Du.
Also ich glaube, Lenny, du bist gehypt, weil dieser Trailer hat viele deiner Befürchtungen aus der Bahn geräumt, oder?
100%. Ich meine, wir haben ja auch schon in einem frühen Podcast haben wir mit Jonas zusammen auch über den Teaser schon gesprochen. Mhm. Und da hatte ich immer noch so diese Befürchtung, also die Backrooms, das ist so ein Online-Phänomen, eine Creepypasta, die dann wahr geworden, verfilmt worden ist von Kane Parsons auf dem YouTube-Channel Kane Pixels, der da eine Web-Videoreihe zu gemacht hat. Und dieser Kane Parsons macht jetzt für A24 einen Horrorfilm, also einen eigenständigen Film zu diesen Backrooms. Und ich hatte anfangs die große Befürchtung, denn es geht auch darum, in diesem Film wird es darum gehen, dass ein Patient, eine Therapeutin sich darüber beschwert, beziehungsweise sagt, dass er so Räume gefunden hat, die sehr, sehr seltsam sind und dass ihn das sehr beschäftigt. Und ich hatte anfangs die große Befürchtung, oh, diese Räume, diese Backrooms sind nur in seinem Kopf und sind nicht wirklich da. Und das hätte für mich, glaube ich, einen großen Aspekt dieser Backrooms kaputt gemacht.
Also ich würde mal sagen, sobald es irgendwie populäre Creepypasta gibt oder irgendwie Videospielreihen wie Five Nights at Freddy's oder sowas, sobald die irgendwie für den Mainstream als Horrorfilme umgesetzt werden, ist schnell die Sorge da, und die ist teilweise auch berechtigt, dass das so Blumhouse-mäßig wird. Also Blumhouse ist ja ein Produktionsstudio, das einfach wahnsinnig viele Horrorfilme macht, und die haben immer wieder mal, treffen sie Gold. Ne? Ja. So Get Out ist zum Beispiel ein Blumhouse-Film.
Vergisst man immer.
Aber, das vergisst man wirklich immer, aber in der Regel machen sie oft trashige Horrorfilme, die voller Klischees und Jumpscares noch und nöcher sind. Also Blumhouse-Horror ist mittlerweile fast schon so ein Genrename geworden.
Ja.
Und ich meine, Backrooms ist, soweit ich weiß, kein Blumhouse-Film, sondern A24-Film. Ja. Das sieht man ja auch in dem Trailer. Aber die Sorge ist da, dass dieses Ding irgendwie genommen wird und daraus was ganz anderes gemacht wird und das mit Klischees vollgepackt wird und dann einfach eine Geschichte erzählt wird, die niemanden juckt. Fans dann immer wieder so kleine, eingestreut so kleine Bonbons bekommen, so das, das ist ja die Figur, das ist ja das Element und so weiter.
Oder dass es ganz am Ende erst kommt, so es baut irgendwie auf und dann haha, hieß es, und im potenziellen zweiten Teil würde ich vielleicht mehr kriegen.
Ja.
Ja. Das habe ich nämlich aufgeschrieben, hoffentlich wird viel Zeit in den Backrooms verbracht, und ich habe aufgeschrieben, fuck die echte Welt.
Ja.
I don't care, wirklich, I don't care.
Das, ja, preach. Und die Sache ist, dass also hier ist ja wirklich dieser Typ dabei, Kane Parsons.
Project ist es.
Der, stark.
Sehr gut.
Der das schon, seitdem er auf der Highschool ist, daran arbeitet. Und das wirklich, dass er jetzt so aufgestiegen ist von seinem YouTube-Kanal zum Regisseur, der diesen Film macht, auf den wirklich die sehr, sehr viele Menschen warten, und dem Trailer nachzuurteilen, halt auch noch so stark. Und dann auch noch mit Stars wie, also ich meine, Renate Reinz verspielt mit, die wird ja auch gerade, die geht ja wirklich ein bisschen durch die Decke, würde ich sagen. Die
ist
mit Der schlimmste Mensch der Welt irgendwie irgendwie auf die Weltbühne getreten. Dann hat sie in diesem kleinen Horrorfilm Handling the Undead mitgespielt. Wo hat sie denn noch mitgespielt? Ein ganz großer Film fehlt mir gerade noch im Kopf.
Different Man.
Sentimental Value. Der Film war ja Oscar nominiert.
Mhm.
Also die startet gerade wirklich durch. Und sie jetzt hier zu sehen, ich wusste nicht mal, dass sie mitspielt. Ich bin so sehr positiv überrascht. dass sie dabei ist.
Ich frag mich, wann dieser Film spielt, denn etwas ist ja auch jetzt in dem Trailer zu sehen und das ist so quasi dieses VHS, dieses Found-Footage-mäßige Material. Und das muss ja dann tatsächlich schon was irgendwie in den 90s, 2000ern spielen, denn heute hat ja keiner mehr so eine Creepy-Kamera. Oder ist denn der Typ hat nicht so viel Geld und kann sich nur so eine Creepy-Kamera leisten?
Ja, also es ist ja, es basiert, aber es ist geil. Es basiert hier auf dieser Webserie und da ist es ja so, dass sehr viel um dieses Forschungsprojekt geht, die Backrooms zu erforschen, und die haben ja auch diese VHS-Kameras dabei und so. Und
willst du denn mal erklären, was diese Backrooms überhaupt sind und was diese Ästhetik ausmacht und warum alle so gehypt sind auf dieses Backrooms-Thema?
Es ist, glaube ich, so sehr schwer zu erklären, glaube ich. Also es ist so Teil, es sind Liminal Spaces, also Orte, die einem sehr bekannt vorkommen, aber die sehr entfremdet sind, menschenleer und dadurch so ein gewisses Eerie, also so
Kinopsia.
Kinopsia.
Was ist denn Kinopsia?
Das ist das Gefühl, wenn du an Plätzen bist, die eigentlich belebt sind, die leer sind, und dann kriegst du dieses komische, dieses eerie Feeling, dieses, irgendwas ist off hier, irgendwas stimmt.
Unheimlich,
nicht.
Ja.
Genau,
ja,
irgendwas stimmt hier nicht.
Und diese Backrooms sind ein Teil davon. Also das basiert alles auf einem einzelnen 4chan-Post, der 2019 rausgekommen, also einfach gepostet wurde von so einem Bürokomplex.
Mhm.
Und dieser Bürokomplex, es hat halt dieses bekannte gelbe, diese Tapete.
Diese Nikotintapete.
Richtig, diese geile, wirklich so komplett, also wirklich.
Ich finde, so Teppichboden gehört auch immer zu einem
Space. Genau,
jeden Fall.
100%.
Das komische Geräusch, was Bab gegen gemacht
hat. Ja.
Teppich, Schuhe auf Teppich. So
100%. Und daraus ist dann so eine Creepypasta entstanden, dass man, dann hat man eine Lore praktisch nur für dieses Bild entwickelt. Und das hat sich dann immer weiter gesponnen. Und dann ist diese Idee von diesen Backrooms ist, dass man von jetzt auf gleich in diese Backrooms reinklippen kann. Also das heißt, durch alles Mögliche. Man geht durch eine normale Tür und man klippt aus Versehen in diese Backrooms rein. Und es gibt so auch verschiedene Ebenen. Also diese Büroebene ist zum Beispiel die Lobby, die sogenannte Lobby. Und es gibt noch bis Level mehrere Hunderte hinauf. Und das sind dann auch verschiedene Orte, zum Beispiel Schwimmbäder verlassen. Dann gibt es da Supermärkte.
Sowas.
Genau, und das Ding ist, Kane Parsons hat so eine eigene Interpretation von diesen Backrooms gemacht mit seinen Filmen und das mehr als wirklich nur diesen Bürokomplex genommen und eine Geschichte entwickelt, in der ein Forschungsteam die haben tatsächlich ein Tor gefunden, was in diese Backrooms geht, und das halten die dann auch offen und versuchen einfach diese Backrooms zu erforschen. Da drin gibt es Monster und es ist sehr verwinkelt und es ist wirklich so ein, es hat doch so ein bisschen was von Dantes Labyrinth auch einfach so, dass es so sehr, sehr groß und wüst ist. Und
Es widerspricht ja auch teilweise so Architektur. Es ist nicht nur einfach so ein leeres Hotel, sondern da gibt es ja auch, man sieht es im Trailer auch so ganz tiefe Schächte auf einmal, oder die Architektur wird ein bisschen wilder auf einmal.
Und ich finde es auch so geil, dass sie auch so Ariadne-Faden mit eingebaut haben, weil die sich dann so an einem Seil befestigen und da so reingehen. Und das ist so richtig so eine, da steckt so viel, das Abenteuer steckt schon da drin. Und
steckt so griechische Mythologie.
Ja,
es ist ab ins Labyrinth in den Faden, genau.
Das ist total faszinierend und ich liebe dieses Thema Liminal Spaces auch und liebe es, das auch mir einfach anzugucken. Und ich hoffe einfach, dass dieser Horrorfilm, also das könnte wirklich so der Hit schlechthin werden. Wann startet das Ganze? Ich habe das gar nicht.
Mai. Anfang Juni. Mai? Bei uns, international Ende Mai und bei uns eine Woche später im Juni.
Ja. Also das verspricht wirklich ganz, ganz großen Horrorspaß.
Sie erklären im Trailer schon so ein bisschen so von wegen, dass die Welt sich selber aufbaut und sowas. Also versuchen natürlich jetzt auch Leute abzuholen, die jetzt den Trailer sehen und jetzt nicht so viel Ahnung von den Backrooms haben.
Ja.
Bin mal sehr gespannt, wie der tatsächlich ankommen wird. Wie groß ist die Backrooms-Community wirklich?
Vor allem, das erinnert aber auch an so Sachen wie Severance trifft Blair Witch Project. Severance
hat so viel von den Backrooms mit drin.
Ich habe wirklich, also in den ersten Bildern dachte ich mir, oh krass, haben die in denselben Studios gedreht, in denen Severance gedreht wurde, nur gelb gestrichen. Also das ist wirklich, also dieser eine Raum sieht aus wie der Büroraum von Severance, nur in gelb. Und dann aber hast du auch dieses Found-Footage-Ding mit drin. Jetzt ist auch, das ist so, also Found-Footage ist, glaube ich, ziemlich umstritten. Also Found-Footage ist ja so ein Genre, in dem die Kamera im Film selbst zur tragenden Figur wird, weil halt es werden die Aufnahmen gezeigt, die die Figuren selber teilweise filmen. Also zum Beispiel im Blair Witch Project ist es ja so, dass die Figuren wirklich diesen Camcorder in der Hand halten und dann auch reinsprechen und so weiter. Die Kameraleute quasi. Oder du hast sowas wie
Cloverfield,
wo so Yuppies in New York eigentlich eine Geburtstagsparty filmen und dann halt in diese Monstergeschichte geworfen werden. Das ist halt so Found Footage. Und das hast du hier halt auch, weil diese Backrooms halt gefilmt werden. Ich persönlich liebe Found Footage. Same. Ich bin riesen Found Footage-Fan.
Es steht und fällt mit dem Film. Also bei Cloverfield wird gar nicht.
Ich mag Paranormal Activity zum Beispiel gar nicht.
Ja, aber Blair Witch Project ist über jeden Zweifel erhaben. Und ich glaube, hier funktioniert das halt auch irgendwie. Also es kommt darauf an, wie du es umsetzt. Wenn du halt immer, oh, die Kamera fällt genau in dem Moment weg oder schwenkt weg, wenn gerade was passiert. Mhm. Und wenn das zu häufig passiert, dann nervt es schon ein bisschen, finde ich. Also klar, es muss diese Balance finden zwischen, zeig nicht zu viel, zeig nicht zu wenig.
Hier ist
das muss getroffen werden.
Hier ist es ja aber auch kein reiner Found-Footage-Film.
Ja, ja, genau.
Du hast ja die ganz normalen szenischen Bilder und es werden immer wieder Found-Footage-Momente irgendwie eingefügt. Und das, finde ich, ist schon ein sehr, sehr cleverer Weg, das zu lösen.
Du hast es ja, also Aliens hat das ja auch diese Elemente. Da gibt es ja diese POV-Kameras und da funktioniert das ja auch sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Also das kann einen auch wirklich immersiv so in diese Geschichte werfen. Ich habe einfach Bock, ich sag's ganz offen, ich habe einfach Bock drauf, in diese Backrooms, also mit den Figuren in diese Backrooms hineinzugehen.
Ja, genau, irgendwie jetzt richtig geil.
Und diese Mythologie zu verstehen. Und ich meine, es gibt, Lenny, ich habe das Gefühl, wenn wir beide in einem Podcast sitzen, wir reden jedes Mal über Skinamarink. Aber lass uns über Skinamarink.
Toll, sprechen. Jonas hinter der Kamera schüttelt den Kopf. Das ist mein Lieblingsanblick.
Das ist so, das ist ja auch, aber das passt ja so gut, dieses Beispiel hier, weil auch das irgendwie gestartet ist von einem YouTube-Kanal, der ein 30-minütiges Video gepostet hat. Ich weiß, hab den Originalnamen vergessen.
Heck.
Heck
war. Also hieß der Kurzfilm.
Ja, Heck hieß der. Naja. Ah, ja.
Also nicht mit H-E-C-K.
Ja. Und da hat auch der Typ, der das gemacht hat, ich weiß nicht genau, wie die Produktionsgeschichte des Films war, aber der hat halt daraus einen Langfilm gemacht, der halt auf Filmfestivals lief und den, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen hassen. Weil das wirklich maximal anspruchsvoll, also anstrengend ist, den zu gucken.
Ich wollte es anspruchsvoll sagen.
Nee, anstrengend.
Meine. Ja, aber anspruchsvoll ist das auch.
Anspruchsvoll ist das auch. Aber ich finde auch, der Film entwickelt halt so eine Mythologie da drin. Ne? Also, weil du halt verstehen möchtest, was da gerade vor sich geht. Also, es geht halt, also die Kamera liegt eigentlich, die ist auch Found Footage eigentlich. Die Kamera liegt irgendwie auf dem Boden, filmt teilweise viele, viele Minuten einfach nur eine Einstellung. Man hört zwei Kinder, zwei Geschwister, die sehr jung sind. Ich glaube so 6 und 8 oder sowas? Oder 5 und 7?
So
noch jünger, ich glaube noch jünger, ja. Und da passiert was sehr Düsteres mit den Eltern und dann entwickelt sich auch so eine übernatürliche Geschichte. Und da muss man echt Bock drauf haben und eine ganz, ganz große Epileptikerwarnung auch hier an dieser Stelle. Aber auch das ist, ich lieb's einfach, mich dann so, wenn man merkt, dass da so eine Mythologie besteht in der Welt, die da so erforscht wird.
Auf jeden Fall.
Und das gibt's halt hier auch.
Und Skinamarink ist ja bis dato eigentlich so der größte Liminal Space Horror und generell auch Film. Und deswegen freue ich mich, dass Backrooms den vielleicht jetzt so ablesen könnte. Was ich auch sehr, sehr toll finde, ist die Musik. Die wurde praktisch auch stellenweise im Trailer 1:1 aus der Webserie übernommen. Und das finde ich sehr toll, weil die Musik macht auch selber Kane Parsons mit.
Mhm.
Und das finde ich toll. Also ich bin wahnsinnig hyped. Das könnte richtig gut werden. Aber die Fallhöhe ist natürlich auch irgendwie jetzt sehr, sehr groß bei Filmen, wo man sehr hyped ist.
Ja, natürlich, selbstverständlich.
Das stimmt.
Ist es das Stichwort, um zu den Starts der Woche zu kommen?
Oh, vielleicht.
Na, clever, Lenny.
Starts der Woche.
Ja, lass uns über die Starts der Woche sprechen. Und ich meine, wir haben hier nicht umsonst so viel Mario-Kram rumliegen. Wir müssen ja wirklich über Super Mario Galaxy, der Film, sprechen. Oder wie es im Original heißt, The Super Mario Brothers Galaxy Movie.
Ich glaube, sie haben Super Brothers rausgehauen.
Ja, Super Mario Galaxy Movie. Ja,
im Deutschen heißt er auch der Super Mario Galaxy Film. Also ich habe es auch so.
Der. Es ist auch false advertising. Sorry wieder für diesen nächsten Anglizismus, aber es ist einfach es trifft nicht das, was dieser Film erzählt, aber dann nehme ich unsere Kritik schon mal ein bisschen vorweg.
Richtig.
Es
ist keine Galaxy oder was?
Ja, also ich finde schon, man könnte hier und da mal einen Brief an Verbraucherschutz schreiben und sagen, das ist die Mogelpackung des Jahres.
Was ist denn da los? Erzähl mal, warum geht's denn eigentlich? Also, ne, das ist eigentlich ein Spiel.
Mhm.
Und darauf basiert das Ganze.
Also, es ist ein legendäres Mario-Spiel, würde ich sagen. Also, ich glaube, 2010 oder sowas
2007.
War das. 2007, sorry.
Nein, danke.
War der Ton?
2007.
Wann kam denn der zweite Teil?
Der kam 2010
raus. Der kam 2010 raus. Dankeschön.
Tut mir leid, ich werde jetzt die nervigste Person aller Zeiten.
Okay, dann überlasse ich das die Manege
also,
dir.
Nein, generell. Also, ich entschuldige mich jetzt schon mal. Es ist so, ich habe so ein Gefühl, Nintendo-Fans sind nervig und ich erzähle mich jetzt zu und es tut mir sehr leid.
Aber Nintendo nimmt seine Fans ja auch auf den wilden Ritt immer mit. Es gibt ja Höhen und sehr viele Tiefen auch, muss man sagen.
Das stimmt. Das stimmt sehr gut.
Dann, okay, ich bin wirklich, ich bin mit Super Nintendo aufgewachsen, weil ich alt bin und verbraucht. liebe die N64, liebe den Super Nintendo, bin aber dann auch irgendwann geswitcht. Nein, 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 ich bin auf die PlayStation geswitcht. So, aber okay, Lenny, hol mich ab. Hol uns ab.
Also, 2007 ist Super Mario Galaxy erschienen und Super Mario Galaxy ist eines der bestbewerteten Spiele überhaupt. Nicht nur bestbewerteten Nintendo- und Mario-Spiele, sondern es gilt so als eines der besten Jump'n'Runs-Spiele überhaupt. Und ich würde dem Ganzen zustimmen. Es ist auch mein absolutes Lieblingsspiel, weil die Atmosphäre stimmt hier wirklich. Das Gameplay ist flutschig, das macht Spaß.
Gameplay ist flutschig.
Er ist ein Klempner, es muss flutschen.
Es muss wirklich flutschen. Und es ist, glaube ich, wirklich so diese Atmosphäre. Es ist dieser Soundtrack vor allem. Also ich finde, für sehr viel Nintendo-Videospiele hat der Komponist Koji Kondo die Musik gemacht. Und für mich ist es so einer der größten Künstler unserer Zeit. Und ich habe damals, konnte man, wenn man Nintendo-Spiele gekauft hat, gab es immer so ein anfangs so ein Zettel drin mit so Rubbelfeldern drauf und damit konnte man einen Code freischalten und damit konnte man sich praktisch so Credits abholen für die Spiele, die man gekauft hat und die konnte man dann sammeln und dann konnte man sich Sachen dafür in dem Nintendo-Shop kaufen und ich habe mir damals auch den Super Mario Galaxy Soundtrack auf CD da gekauft.
Du bist
und
auch alt, CD, was?
Ja, natürlich. Und ich wünschte, ich hätte, ich habe zu Hause echt danach gesucht, ich glaube, der ist noch bei meinen Eltern, liegt da irgendwo rum. Hätte ich gerne mitgebracht, weil ich finde, die Musik ist fantastisch. Aber ja, so, ich schweife ab.
Aber das war so dein Einstieg ins Glücksspiel.
Klar. Das war mein Einstieg ins Glücksspiel, genau, 100%. So, ja. Ach, es gibt mir sehr viel.
Ja, es ist ja, also, wann kam Super Mario Bros. Der Film raus? Das ist jetzt auch gar nicht so lange her, ne? 2 Jahre oder sowas?
2023.
23 war es, also ja, 3 Jahre. Ja. Und ja, das hier führt die Geschichte fort. Bowser ist mittlerweile gefangen und sein Sohn, Bowser Jr., möchte ihn befreien.
Ja.
Das ist quasi im Groben die Geschichte. Diesmal wird allerdings auch eine neue Figur eingeführt, die, glaube ich, in dem ersten Teil nicht vorkam, nämlich Rosalina mit ihren Kindern, den Sternen. Und ich muss über diese Letterboxd-Review sprechen, die ich gelesen habe, die fand ich witzig, weil es gibt eine Szene, in der so einer dieser Sterne, also Rosalina ist die Mutter dieser Sterne und es gibt so
Lumas auch.
Lumas, sorry, danke schön. Diese Lumas haben, ne, siehst du, da bin ich raus bei Mario.
Ist okay. Das ist vollkommen okay. Es ist ja auch wirklich so, man kann seine Zeit in Besseres investieren.
Ja. Nein, das stimmt nicht. Und diese Lumas haben, einer dieser Lumas kriegt einen Schnuller. Mhm. Und war eine Letterboxd-Review, die besagt, ja, also in lore-technisch bedeutet das ja, dass diese Lumas von Rosalina auch an der Brust gefüttert werden.
Oh, damn.
Das fand ich wild.
Oh, wow.
So, habe ich jetzt in die Welt getragen, diese Review.
Das ist etwas, was ich nicht wissen wollte.
Du hast mir mal erzählt, dass diese Geschichte von Rosalina eigentlich total tragisch ist.
Genau. Ja, also die ist so.
Das ist dieses Buch hier?
Das ist dieses Buch, das hat Nintendo auch dieses Jahr noch rausgebracht. Und das ist halt, das wird so im Spiel so ein bisschen erzählt, dass sie, wie sie zu den Lumas gekommen ist und dass sie eigentlich so eine Waise ist. Und diese Backstory gibt's in Super Mario Galaxy, dem Film, gar nicht. Du hast ja gerade eben schon versucht, so ein bisschen den Inhalt zusammenzufassen. Ich würde fast sagen, es geht noch weniger. Es gibt gefühlt keine richtige Story, habe ich so gefühlt. Also er tritt sehr viel auf der Stelle rum.
Es passiert extrem viel, ohne dass wirklich was passiert.
Ja.
Also der Plot ist lachhaft teilweise. Und ich hatte persönlich das Gefühl, und das ist wahrscheinlich, also was wir dem als ganz große Schwäche auslegen, wird allerdings für einige Menschen auch die größte Stärke dieses Films sein. Nämlich, dass es so eine Ansammlung von Fanservice ist, weil einfach wirklich eine Figur aus den Mario-Spielen nach der anderen reingeworfen wird. Es gibt unglaublich viele Callbacks auf die unterschiedlichsten Mario-Spiele und das ist halt auch eine Kritik von mir und deswegen bezeichne ich es als False Advertising, weil es geht wirklich, also dieser Mario Galaxy-Teil ist relativ gering und dafür gibt es sehr, sehr viele Momente, in denen andere Nintendo-Spiele vorkommen oder auch vor allem auch andere Mario-Spiele. Also selbst so eine Figur wie Birdo aus Mario 2, was ja ursprünglich noch nicht mal ein Mario-Spiel war, sondern einfach umgemodelt wurde, selbst die kommt vor und kriegt so ihr Cameo. Ja,
wieso macht man das denn? Also,
ja, gute Frage.
Hebt man sich nicht die ganzen Spiele für Fortsetzung auf? Also, ich habe mich jetzt irgendwie auf Yoshi's Island mal gefreut oder sowas.
Ja.
Das finde ich auch cool.
Also, die Sache ist auch, ich glaube, also der kommt ja eh allgemein auch in der internationalen Krieg erstaunlich schlecht weg. Und ich glaube, das wird den Film auch null daran hindern, irgendwie trotzdem die Milliarde oder 2 Milliarden zu knacken.
Das ist auch sowieso auch nicht.
Ja. Aber vielleicht ist es dann jetzt auch so, jeder zweite Film wird schlecht, dann wird der dritte vielleicht wieder besser, ne?
Ja, das wäre wünschenswert. Also ich finde auch so diesen Step zu gehen, von dem Super Mario Bros. Film direkt in den Super Mario Galaxy Film zu machen, ich finde, das ist das Größte, was man hätte machen können. Also ich habe echt erwartet, dass sie nach Super Mario Bros., Super Mario World machen und dann so Schritt für Schritt irgendwann mal hin zu Galaxy kommen und dann aber diesem Titel Galaxy nicht gerecht zu werden, finde ich dann irgendwie wahnsinnig traurig. Und das hat mich so echt sehr enttäuscht. Also ich war wirklich richtig, richtig hyped. Und dieses Galaxy-Feeling kommt überhaupt nicht vor. Also wir lernen gefühlt so maximal so 3, 4, 5 Planeten kennen und aber auch nicht so richtig. Also man ist so auf diesem Planeten und dann wird auch nicht so gezeigt, ah ja, das ist so irgendwie in der Galaxie und es kommt nicht so wirklich dieses Galaxy-Feeling einfach auf.
Und es will irgendwie zu viel. Es will dann irgendwie alle abholen. Also sowohl irgendwie die Älteren, die mit, keine Ahnung, Super Mario Bros. 3 oder sowas aufgewachsen sind, dem Uraltspiel auf dem NES, aber dann auch die Leute, die irgendwie, keine Ahnung, Super Mario Wonder aktuell als ersten Mario-Teil spielen. Also das ist irgendwie versucht, alle abzuholen und gleichzeitig dann auch weitere Nintendo-Figuren zu platzieren, die mit Mario eventuell nichts zu tun haben. Das Ganze soll sich ja auch so ein bisschen, also Super Smash Bros. Entwickeln. Also es soll ja auch irgendwann noch als Film kommen. Und das wird hier bereits so ein bisschen so. Es war wirklich, es war ein Avengers-Film im Nintendo-Universum. Also wirklich, also diese Post-Credit-Scene, das werde ich jetzt nicht spoilern, keine Sorge. Also es ist wirklich, das ist Avengers. Das ist wirklich diese Avengers-Formel im Nintendo-Universum. Und genau das werden aber viele Leute feiern und sagen, boah, geil, ich konnte das irgendwie, ich konnte mich nicht daran satt sehen. Und ich stimme zu, es gibt wirklich Sequenzen darin und Szenen, die so 2 Minuten lang sind, die ich gefeiert habe, wo ich wirklich Spaß hatte, wo ich mir dachte, ach, das so als, ne, wenn das so als YouTube-Video oder sowas veröffentlicht worden wäre von Nintendo, dann hätte ich das gefeiert bis zum geht nicht mehr. Aber als großes Ganzes, als Film, da muss ich so kritisch sein, ist das für mich nix. Wirklich nix. Ich habe auch erstaunlich wenig gefühlt. Ich fand den auch gar nicht so schön, wie viele andere den dem attestieren. Ich fand den stellenweise echt nicht so also wirklich hässlich.
Haben die was geändert zum ersten Teil? Oder einfach nicht weiterentwickelt?
Boah, ich bin
der erste Teil sah ja gar nicht so schlecht aus.
Nee, überhaupt nicht. Ich bin mir da gerade auch nicht so sicher, weil wir hatten auch, glaube ich, ein Problem mit der Projektion in unserem Kino. Oder ist das also das ist das Problem gerade sehr, das zu differenzieren. Das kann ich nicht sagen. Aber also ich habe sehr, sehr große Probleme mit dem Plot. Gleichzeitig sage ich, wer wirklich Nintendo Ultra ist, der soll sich von dieser Kritik überhaupt nicht abhalten lassen, davon ins Kino zu gehen, weil es, das Gute an Fanservice ist halt, dass das oft auch funktioniert und die Fans auch abholt.
Also ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich hatte gar keinen Spaß. Also ich hatte so Momente, wo man dann so richtig krasse Aha-Momente hat. Also es gibt auch einen Moment, wo das Theme von Yoshi's Story so für 10 Sekunden zu hören ist zum Beispiel. Und ich war so, oh, schön. Oder hier und da im Hintergrund hat man einen Planeten mal gesehen. Also es sind so wirklich ganz, ganz viele Referenzen drin, wo man auch mindestens so 2, 3 Mal noch reingehen muss, um wirklich so alles gesehen zu haben. Aber trotzdem hat es für mich wirklich so als Film funktioniert. Ist leider echt nicht so gut. Und ich finde, es gibt auch so keine Charakterentwicklung.
Null.
Also das heißt, wir haben, ich finde, der erste Teil, der ist auch messy. Also ich verstehe das so. Und ich verstehe auch die Kritik am ersten Teil. Für mich ist es persönlich aber trotzdem noch so ein, ja, man hat das allererste Mal so diese Welt gezeigt. Und deswegen rechne ich diesem Film auch noch viel an. Und er hat diesen Konflikt, dass die Mario Brothers in der echten Welt niemand sind und im Pilzkönigreich aber endlich mal wir sein können. Und diesen Konflikt, den gibt es im zweiten Teil gar nicht. Es gibt gar keinen Konflikt.
Es ist eine Rückentwicklung, finde ich auch. Also ich finde auch den zweiten Teil wirklich schlechter als den ersten. Wie gesagt, die Warnung ist ausgesprochen. Ja. Aber das soll nicht heißen, dass man nicht auch trotzdem seinen Spaß mit dem Film haben kann.
100%. Aber dann an der Stelle, ich habe es ja schon gesagt, Super Mario Galaxy ist mein Lieblingsspiel. Was ist bei euch? Du hast ja eben auch schon mal gesagt, dass du irgendwann dann Nintendo verlassen hast. Aber was ist so euer Lieblings-Super Mario-Spiel?
Mit ganz viel Nostalgie ist es Yoshi's Island. Och. Weil das habe ich super viel gespielt. Ich hatte nicht selber eine Konsole, aber mein Cousin hatte das. Und dann haben wir entweder Street Fighter oder Yoshi's Island
gespielt. Das ist auch wirklich so.
Das
ist
weit auf dem Spektrum. Ich konnte Yoshi's Island nicht spielen. Das ist ja, man spielt ja als Yoshi und Baby Mario muss Reitet man.
Quasi, ja.
Genau, ja. Den muss man ja auch quasi durch die Welt tragen. Und jedes Mal, wenn man Baby Mario verliert, fängt er an zu schreien und dann geht so ein Alarm los. Und das hat mich immer so fertig gemacht. Das hat mich wirklich davon abgehalten, das Spiel zu spielen.
Aber ich mag diesen Look. Irgendwie, das ist für mich, das ist richtig Retro 90s für mich.
Ich sag mal was eine Diskussion zwischen Lenny und mir starten wird, weil wir diese Diskussion schon mal geführt haben. Mhm. Ich finde Super Mario Sunshine extrem overhated. Das ist so unterbewertet, finde ich. Ich habe das so auf dem GameCube habe ich das damals so gefeiert. Ich fand das echt, also es ist sackschwer und teilweise auch spielmechanisch echt fragwürdig, was so das Leveldesign angeht in manchen späteren Leveln. Aber ich fand diese Welt, diese Vibes, das Wasser, diese sonnige Atmosphäre, dieses Strandfeeling. Oh, das hat mich so komplett abgeholt. Die Musik ist fantastisch. Ich mag diesen Mechanismus mit dem, dass du das sowohl als Waffe benutzen kannst, diesen Wasserstrahl, als auch als Düsenjet. Ich fand das geil. Aber mein Mario-Teil ist Super Mario World, das alte.
Ja.
Das hat ja auch vieles etabliert, was so klassisch Super Mario ist.
Ich will noch einen Spin-off reinwerfen. Wario 3. Auf dem Game Boy Color habe ich es gespielt.
Wario Land generell wirklich komplett overlooked. Die sind, ich finde.
Mega geil. Jemand hat den Schatz gestohlen, der läuft einfach wütend durchs ganze Spiel und sammelt die Münzen wieder ein.
Ja. Das ist
und Tetris Rip-Off Dr. Mario.
Ne? Oh, Dr. Mario war super
gut, richtig
gut. Dr. Mario ist das bessere Tetris.
Wow, das ist ein Hot Take.
Also,
das kann koexistieren. Weil es hat unterschiedliche Mechaniken,
ich weiß. Ja. Es ist auch mehr Candy Crush. Oder? Ja, gibt es einen Unterschied eigentlich so zwischen diesem Tetris-Spielprinzip und dem so dieses Farbenkoordinieren?
Ja, ich glaube, dieses Dreieck, ja, das hat, glaube ich, ja, doch.
Also gibt es da Fachbegriffe? Schreibt es mal
bitte 100%.
So, was ist der Unterschied zwischen Tetris und hier?
Das ist Dr. ja auch Mario. Ein eigenes Spielegenre mit.
Ja. Ich würde vielleicht noch einmal kurz, dann sind wir damit durch. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich damit jetzt hier
das
so viel Raum einnehme.
Das musst dir nicht leid tun, nimm
okay,
den Raum.
Okay.
Nimm die Galaxy.
Ich nehme diese Galaxy. Ich wünschte, es gäbe eine Galaxy, die ich nehmen könnte.
Oh Gott.
Ich finde es mega blöd, dass eine Nintendo einfach sehr viel im Vorhinein schon verraten hat. Also, wenn ihr wirklich alle Trailer gesehen habt, dann habt ihr auch gefühlt jede einzelne Überraschung in diesem Film schon gesehen. Also, es ist halt wirklich so, nichts ist mehr wirklich so komplett, wow, oh mein Gott, das, als ob sie das gemacht haben. Also, es gibt wirklich so ein, zwei Figuren vielleicht, die vorkommen, über die man sich so sehr gefreut hat. Und auch wirklich komplett, ich wäre abgegangen, wenn ich das im Vorhinein nicht gewusst hätte.
So war ich. Ja. Ich habe die Trailer nicht gesehen und habe mich sehr gefreut, die zu sehen. Aber frage ich mich auch, warum muss man alles so im Marketing verraten? Und genau da, um nochmal auf Backrooms zurückzukommen, deswegen finde ich den Trailer von Backrooms so stark, weil der hat wirklich sehr, sehr viel noch offen lässt und aber andeutet, was der Film machen wird.
Aber er weiß, nachher ist es das gewesen.
Nee, also natürlich. Kann's ja, also,
ja, aber, ja, Backrooms, schöne Bilder.
Mehr im zweiten Teil.
Richtig. Und dann wacht er am Ende auf und war nur ein Traum.
Ja. Oh, das wär wahnsinnig toll.
Wow. Ja.
Aber ein Film, der ebenfalls einen Trailer hat, der etwas nicht verrät, ist der Film Das Drama.
The Drama, ja. Das The Drama ist deswegen so, also der ist aus zwei Gründen gerade aktuell sehr gefragt. Also es ist ein A24-Film auch, ne, die ja sehr, sehr bekannt sind für besonderes, anspruchsvolles und wildes Kino, das eher geringere Budgets hat oder oft auch so ein mittleres Budget. Und vor allem hat dieser Film hohe Wellen geschlagen wegen des Casts, weil die beiden Hauptdarsteller wirklich sehr bekannt sind. Also zum einen Zendaya und zum anderen Robert Pattinson. Und die beiden spielen ein Ehepaar, beziehungsweise ein Paar, das ganz kurz vor der Hochzeit steht. Und ja, in den Tagen hin zur Hochzeit offenbart sich ein Konflikt, den ich hier auch nicht vorwegnehmen werde. Denn, und das finde ich sehr, 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 sehr clever vom Marketing, hier ist es nicht wie bei Super Mario Bros. Galaxy, sondern genau das Gegenteil. Hier wird dieses Geheimnis, dieser Konflikt wird nicht verraten. Und das Besondere ist, viele Menschen im Vorfeld haben natürlich angefangen, Theorien zu spinnen. Oh, ist es dieses? Ist es jenes? Ah.
Wie man Hype generiert.
Genau, wie man Hype generiert. Und das funktioniert hier sehr gut. Und mich hat der Film allerdings auch gehypt wegen des Regisseurs, nämlich Christopher Borgli. Ich habe nur einen Film von ihm vorgesehen. Der hat noch einen anderen, nämlich
Sick of Myself.
Sick of Myself, genau. Den habe ich noch nicht gesehen. Den will ich aber unbedingt nachholen, weil dieser Christopher Borgli wirklich ein extrem spannender Filmemacher aktuell ist. Ich habe Dream Scenario von ihm gesehen. Der ist mit Nicolas Cage. Also es geht da um einen Mann, von dem alle träumen aus dem Nichts. Also alle träumen, also die gesamte Menschheit träumt plötzlich von einem Mann. Und das ist Nicolas Cage, also nicht der Schauspieler Nicolas Cage, sondern eine Figur von Nicolas Cage gespielt. Der spielt einen, das ist halt auch das Besondere dann, er ist nicht der Präsident oder sowas, er ist einfach ein random Highschool-Lehrer. So. Und und dann offenbart sich halt diese Geschichte, weil der halt völlig damit überfordert ist und dann wirklich weltberühmt wird. Ein sehr, sehr besonderer Film. Viele mochten die zweite Hälfte nicht, weil es sich in extrem wilde Richtungen entwickelt. Und ich muss sagen, das Drama ist gleichzeitig der zugänglichste als auch der unzugänglichste Film von ihm. Und ich hatte selten eine so krasse, ja, so eine Diskrepanz zwischen dem, wie ich den Film persönlich empfunden habe und wie ich ihn objektiv finde.
Mhm.
Ich habe jede Minute von The Drama gehasst und wollte in Minute 5, in Minute 10, in Minute 15, in Minute 20 den Kinosaal verlassen.
Okay.
So unangenehm fand ich den.
Auf welche Art unangenehm?
Nicht Fremdscham unangenehm, sondern ich war teilweise richtig sauer auf das, was passiert. Sauer auf Figuren, angepisst auf Figuren.
Aber in einem positiven Sinne.
Aber gutes Writing pisst, also es war Absicht?
Ja, natürlich.
Okay, okay.
Schon, ich hätte diesen Film, wenn ich ihn geschrieben, gemacht hätte, was auch immer, ganz anders erzählt. Aber genau deswegen ist Christopher Borgli halt auch der Mann, der er ist und der Regisseur, der er ist. Dieser Film geht wilde Wege, findet einige sehr interessante also gerade in seiner Filmsprache ist er extrem kreativ, weil es so Momente gibt, die einen aus der Bahn werfen. Das Problem ist, es ist sehr schwer, diesen Film zu besprechen, ohne dieses Geheimnis zu lüften. Das werde ich nicht, keine Sorge. Xenia hat auch eine wunderbare Kritik dazu gemacht, die in der sie aber auch dieses Geheimnis nicht verrät, weil das würde wirklich auch den Film ein bisschen zerstören. Und ich muss aber trotzdem sagen, dass so rückblickend dieser Film halt nach. Dieser Film halt sehr, sehr lange nach.
Oh, ich will wissen, was es ist.
Ja. Auch so Hype hier aufbauen. Jeder will es wissen.
Ich werde es nicht sagen.
Nein, das möchte ich auch nicht. Aber
ja. Es ist. Aber halt er nach wegen des Geheimnisses oder wegen der Erzählweise jetzt?
Sowohl als auch. Okay. Also das ist ein sehr spannend erzählter Film. Und gleichzeitig hat er auch Christopher Borgli typisch sehr wilde Comedic Relief-Momente, also Momente, die, in denen dir wirklich das Lachen so im Halse stecken bleibt, weil der teilweise sehr witzig ist. Und dann aber auch wieder ganz tief in seine Thematik reingeht. Ich muss dazu sagen, hier in, das ist auch wieder, sind das so Themen, die in Deutschland und in Europa anders kicken als zum Beispiel in den USA, wo der Diskurs einfach ein ganz anderer ist. Das muss man sich auch irgendwie vor Augen führen. Aus welchem Land ist Christopher Borgli einfach?
Ich glaube, er ist Norweger, oder?
Das überrascht mich halt so sehr. Ja, er ist Norweger, weil das halt wirklich ein für mich auch gefühlt irgendwie so durch und durch amerikanischer Film ist. Aber nichtsdestotrotz, ich will ihn wirklich allen empfehlen. Der wird extrem spalten. Ich glaube, es wird wirklich, also fragst du 5 Menschen zu diesem Film, wirst du 8 Meinungen bekommen. Ich glaube, sehr, sehr viele werden da rausgehen und gar nichts damit anfangen können, den auch sauer sein auf den Film. Ich glaube, der wird sehr viele Menschen sehr sauer machen. Andere Menschen werden, glaube ich, auch sehr, sehr viel aus diesem Film irgendwie rausnehmen können. Dann wird es auch Menschen wie mich geben, die da sehr in der Mitte stehen. Also wenn du mich jetzt fragst, ob das für mich irgendwie der Film des Jahres ist, würde ich sagen, nein. Ich habe auch sehr, sehr viele Probleme mit diesem Film. Gleichzeitig bewundere ich seine Filmsprache und was er versucht und was er erzählt und was er macht. Das ist teilweise extrem spannend. Und ich liebe es einfach, dass man Filme sehen kann, über die man danach so lange diskutieren kann. Also das ist wirklich so, wenn man sich diesen Filmkreis vorstellt, also wenn man irgendwie mit 5 Freunden oder so in diesen Film geht und danach irgendwie einen Kreis bildet und darüber spricht, dieses Gespräch kann Stunden gehen. So nach Super Mario Bros. Galaxy, dem Film, sagst du, ja, das war nervig, aber es war schön, die und die Figuren zu sehen, so. Das war die Diskussion, glaube ich, dann im Großen und Ganzen auch. Die ist schnell beendet.
Und bei The Drama können Freundschaften kaputt gehen.
Da können aber auch Freundschaften entstehen.
Ich freue mich, das stört Freundschaft.
Du,
hey, hast ein paar zu brechen. So, hey, komm, wir gehen mal ins Kino.
Du kannst diesen Film aber auch stundenlang wirklich durchdiskutieren. Das ist, das ist The Drama.
Ist der denn, kann man den denn zweimal gucken, wenn man dann weiß, wie es geht? Oder was der Grund ist?
Also, man darf mich jetzt auch nicht missverstehen. Dieser Film lebt nicht irgendwie von wilden Twists und Überraschungen und vielen Ebenen, die er aufmacht und so weiter. Es ist einfach ein Film, der sich mit einem gesellschaftlichen Problem auseinandersetzt, für das es keine Lösung gibt. Oder vielleicht eine Lösung. Oder viele Menschen denken, es gibt eine Lösung. Aber es ist halt schwer, irgendwie jetzt in Worte zu fassen, ohne konkret drüber zu sprechen.
Könnte aber richtig overhyped werden. Man denkt jetzt, was auch immer da sein kann. Ne?
Ja, ich denke auch.
Es muss ja was Krasses sein.
Aber das heißt, du würdest einfach prinzipiell sagen, schaut diesen Film.
Ist eine Erfahrung.
Und das ist immer positiv. Ne? Also gerade, ich finde, wir brauchen mehr Filme dieser Art im Kino, auch Filme, die keine Adaptionen sind, die keine Sequel, die wirklich eine sehr, sehr originelle Geschichte erzählen. Und ich finde, wir brauchen mehr solcher Filme. Ob ich jetzt diesen Film liebe oder ich fand den auch nicht so gut wie Xenia, muss ich gleich dazu sagen. Ich hatte auch, also ne, auf ganz persönlicher, subjektiver Ebene echt meine Befindlichkeiten mit diesem Film. Aber ne, differenziert gesprochen, ich kann objektiv diesem Film sehr, sehr, sehr viel abgewinnen. Okay. Und finde es teilweise krass, was er macht und erzählt. Und ja, so, jetzt, bevor ich mich im Kreis drehe, das ist mein vorläufiges Fazit zu diesem Film.
Nehmen wir mit.
Du kannst aber direkt weitermachen, denn wir reden jetzt noch über einen Film, der auch im Kino startet, und zwar Alpha.
Oh Gott.
Alper.
Ihr habt den nicht gesehen?
Nee. Wie war Alpha?
Alpha. Wo geht's? Oh Gott, von einem schwierigen Film zum nächsten.
Ah, toll, das drücken wir dir alles zu.
Aber ich meine, auch Alpha ist ein Film, den ich so häufiger im Kino sehen möchte, sage ich ganz offen. Auch das ist ein vergleichsweise kleiner Film aus Frankreich, aber die Regisseurin ist hier wirklich ein Name, der bei mir ein Stein im Brett hat. Ist das die Redewendung? Habe ich das richtig gesagt?
Ja, Stein im Brett haben es korrekt.
Ja. Oh? Geil, ich habe meine Redewendung richtig
gesagt. Marius ist eigentlich unser
Ding-Ding-Ding-Checker.
Sehr gut. Julia Ducournau ist ein sehr bekannter Name mittlerweile fürs französische Indie-Kino, vor allem weil ihr Debütwerk Raw hohe Wellen geschlagen hat. Ich finde Raw gut, aber auch nicht sehr gut. Ich fand den spannend. Der dreht sich um eine junge, nicht Ärztin, sondern ich glaube Tierärztin, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Die ist auf so einem ganz komischen Internat für Tierärzte. Es war so ein bisschen wild, das Setting, aber es geht darum, dass sie, es ist so ein bisschen Coming of Age, aber sie entwickelt halt eine Lust auf Menschenfleisch. Horror, definitiv. Und dann kam Titan und Titan hingegen hat mich wirklich umgehauen und ich liebe Titan und das ist allerdings auch einer der weirdesten Filme, die man sich so geben kann,
ja.
Weil es um eine Frau geht, die eine erotische Beziehung zu Autos pflegt, dem Gegenstand Autos, dann irgendwann mordet und dann als vor vielen, vielen Jahren verschollener Junge untertaucht, also sie schneidet sich auch die Haare ab und gibt sich fortan als Mann aus und kommt bei dem Vater unter, der halt seit der Kindheit seines Sohnes seinen Sohn vermisst und sie gibt sich als dieser Sohn aus und es wird sehr offen gelassen, ob dieser Vater nicht das eigentlich die ganze Zeit weiß und sie halt einfach nur als Ersatzsohn benutzt, so quasi. Und dann, ich habe wirklich nur an der Oberfläche der Weirdness gekratzt, was diesen Film angeht.
Es gibt aber einen wahren Fall von so einem Typen, der sich als ein verschwundenes Kind ausgegeben hat und einfach obvious falsche Augenfarbe hatte und irgendwie 40 Jahre alt war oder sowas. Und die Eltern so, ja, das ist er.
Aber das ist ja, also das ist auf den, also ne, das ist halt genau das Ding. Es ist auf den ersten Blick so witzig, aber gleichzeitig erzählt es ja auch so viel von Schmerz und ne, dieses riesige Loch, das man irgendwie füllen möchte. Und deswegen fand ich Titan auch so unfassbar berührend, aber gleichzeitig ist der auch. Also verdammt wild, also wirklich wild. Also extrem abgedreht, aber genau deswegen feiere ich Titan. Genau. Und diese Julia Ducournau bringt jetzt ihren dritten Film raus, Alpha. Und ich hatte extrem Bock auf diesen Film, weil ich erstmal nur so die von der Synopsis gehört hatte, also von der Zusammenfassung der Handlung, nämlich ein junges Mädchen kommt eines Tages nach Hause, sie ist 13 und hat ein mysteriöses Tattoo. Von einem, also ich dachte dann, ja, okay, das wird dann dieses Alpha-Symbol sein, ne, dieser griechische Buchstabe. Mhm. Und dann erfährt man so, und dann wird es wieder so wild wie bei Titan. Das ist es gar nicht. Deswegen war ich sehr überrascht. Und man muss auch dazu sagen, dieser Film wird sehr, sehr kontrovers diskutiert. Also es gibt Leute, die den feiern, und es gibt Leute, die dem gar nichts abgewinnen können. Und es gibt Leute, die irgendwo in der Mitte sind. So wie ich. Ich fand den Film aber wirklich spannend, weil es geht um ein junges Mädchen, das auf einer Party tätowiert wird. Und gerade in der Zeit geht eine Krankheit um, die Leute vereist. Also die werden wirklich zu, also aber nicht so auf, ne, von einem Schlag auf den anderen, sondern die werden teils über Monate, teils über Jahre werden die zu Eis. Und die Krankenhäuser sind überfüllt mit Patienten, die sich teilweise nicht mehr bewegen können, die einfach so komplett vereist sind. Und das Ganze ist eine einzige Metapher auf die AIDS-Pandemie in den, vor allem in den 80ern, 90ern.
Es spielt ja auch in den 80ern, ne? Meine ich.
Bin ich mir gerade noch nicht mal sicher.
Hier steht's.
Grad. Steht's da? Spielt ja, in den 80ern?
Spielt in den 80er Jahren.
Ja, umso mehr eine AIDS-Metapher.
Ja. Interessant.
Ja. Und dieses Mädchen hat eine, also wird erzogen von ihrer Mutter, die Ärztin ist, die auch ganz konkret mit diesem Problem zu tun hat. Und muss dir vorstellen, dass dann diese Mutter ihre Tochter zu Hause empfängt, die halt mit einer dreckigen Nadel tätowiert wurde auf irgendeiner Party von irgendeinem 17-Jährigen oder so, ne? Der auch zuvor irgendwie mehrere Leute tätowiert hat. Und die Angst ist natürlich sehr, sehr groß, dass sie auch diese Krankheit irgendwie in sich trägt. Und das Ganze wird auch mit der deren Einwanderergeschichte, ich glaube, die kommen irgendwo aus einem nordafrikanischen Land. Jetzt frag mich, nagelt mich nicht darauf fest, welches. Wenn du es da hast, Marius, sag's mir gerne. Sind das MarokkanerInnen? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall, dann wird das da auch noch von der Großmutter so ein bisschen mystifiziert, als roter Wind in den Venen und sowas. Und das spielt auch mit rein. Und diese Zuwanderer-Thematik spielt auch eine ganz große Rolle in diesem Film. Vor allem gibt es auch den Onkel, der oft auf der Straße lebt und ein Junkie ist. Und ja. Und was dieser Film halt so komplett auf die Leinwand trägt, und ich glaube, das werden viel mehr Menschen, die so ein bisschen älter sind und das selber miterlebt haben, das wird die noch viel mehr berühren als unser einer, wobei wir ja auch so ein bisschen mit der Corona-Pandemie Ähnliches durchlebt haben, ist halt so diese Stigmatisierung und die Angst vor einer Ansteckung in der Schule. Also es gibt zum Beispiel einen Moment, in dem sie als das 13-jährige Mädchen die auch übrigens einen negativen Test dann bekommt, der aber nicht hundertprozentig halt eine Garantie gibt. Die wird von Schülern irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber die fängt an, im Schwimmunterricht zu bluten. Und wirklich so, wie dann alle ausrasten und das Becken verlassen und so weiter, das macht so viel mit einem. Und das ist so erschreckend und so angsteinflößend teilweise. Mhm. Gleichzeitig ist es auch so Dukono-typisch so ein bisschen wild erzählt. Mit so Zeitsträngen, die so ineinander übergehen. Das will ich jetzt hier auch nicht vorwegnehmen. Und ich muss nur dazu sagen, teilweise ist dieser Eiseffekt von den Figuren, das sieht teilweise räudig aus.
Ich frage mich aber gerade, warum, also wenn es scheint ja sehr on the nose zu sein, was die Metapher ist, warum wurde es gewählt, nicht direkt einfach quasi ein Drama über HIV und die Krise?
Das ist eine extrem gute Frage. Also natürlich öffnet er damit die Tür, nicht nur auf die AIDS-Pandemie bezogen zu werden. Natürlich ist das dadurch ein bisschen freier. Es ist auch, AIDS ist nicht die einzige Thematik, die in diesem Film eine wichtige Rolle spielt. Es geht auch sehr, sehr viel um Mutterschaft, auch Coming of Age, was dieses Mädchen angeht. Gerade ihre Beziehung auch zu ihrem recht schwierigen Onkel, aber auch eben diese Einwanderungsthematik, aber auch das Krankheitssystem, das halt komplett am Kollabieren ist aufgrund dieser Pandemie. Also da steckt schon sehr, sehr viel drin, was auch nicht nur diese AIDS-Thematik ist. Und daher finde ich diesen Film eigentlich extrem spannend. Gerade, so, ich musste mir die Namen aufschreiben von den SchauspielerInnen, also gerade die Mutter, Golshifteh Farahani, ich werde das hundertprozentig falsch ausgesprochen haben, die ist grandios in diesem Film. Das ist wirklich eine schauspielerische Meisterleistung. Aber auch ihr Bruder, der Onkel, also Taha Rahim, der ist auch großartig. Also schauspielerisch ist dieser Film wirklich eine Wucht, sehr berührend. Und absurderweise spielt auch sogar Emma Mackey mit.
Das ist mir nämlich aufgefallen.
Ja.
Aber kannst du nicht verraten.
Eine kleine, eine wirklich kleine Rolle, die auch nicht so krasses.
Okay.
Also die war so wirklich, ich habe sie so gesehen, dachte, wow, ich glaube wirklich, ich hatte das Gefühl, die wollte einfach in einem Film von Julia Ducournau mitspielen. Hat gesagt, gib mir egal welche Rolle, ich mache das. So hat's auf mich gewirkt. Wahrscheinlich hat Ducournau noch so gesagt, ey du, wir haben aber wirklich gar kein Budget mehr übrig. Ist egal, da Krankenschwester, gib mir die Rolle, ja mach. So hat's gewirkt. Ich fand Alpha wirklich berührend. Ich habe sehr, sehr viel aus meinem privaten eigenen Leben und meiner Lebensgeschichte auch darin wiedererkannt. War dann aber doch auch überrascht davon, wie viel mich dann stellenweise kalt gelassen hat, weil der Film dann doch auch irgendwie, weil der Film dann doch auch übrigens sehr, 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 sehr viel will und gleichzeitig irgendwie auch der konventionellste Film von ihr bisher ist. Mhm. Gleichzeitig sind einige Szenen aber auch wirklich, die haben eine unglaubliche poetische Kraft und sind erschütternd. Also ich kann diesem Film auch sehr, sehr, sehr viel abgewinnen. Auch wenn es für mich jetzt, also ich in meinem persönlichen Empfinden, ich fand Titan viel besser. Aber Alpha ist wirklich ein krasses Stück Kino, das man sich gerne mal geben kann.
Wenn ich jetzt nur Geld für ein Ticket habe diese Woche, The Drama oder Alpha?
Oh, das ist eine
Super Mario Galaxy.
Dein 2D. Boah, das ist eine extrem schwierige Frage.
Einfach beides gucken, oder?
Also tatsächlich würde ich dann eher zu The Drama tendieren. Okay. Aber ne, bei The Drama ist einfach das Risiko sehr hoch, dass man wirklich mit einem Puls rausgeht und man wütend auf diesen Film ist. Das kann passieren. Also es gibt ein, zwei Figuren da drin, auf die war ich so wütend.
Ich bin gespannt. Ich habe
Tickets morgen schon geholt. Danny ist richtig hype drauf.
Ja, aber damit, also wir haben einige Tipps jetzt abgegeben. Ja.
Nehmen wir mit. Ich habe noch eine Frage, Marius.
Ja, bitte.
Hast du den neuen He-Man-Trailer schon gesehen?
Ja.
Und also, weil das ist ja so auch noch was, was so ganz groß jetzt irgendwie so in den nächsten Monaten ist. Und du als He-Man.
Was?
Bist du kein He-Man-Fan?
Nein.
Wow, ich hab dich irgendwie so krass als He-Man-Fan.
Na, also ich habe die Zeichentrickserie gesehen.
Ich auch.
Aber, aber selbst die war aber immer schon ein bisschen hölzern und cringe. Selbst als Kind, selbst wenn es den Begriff cringe noch nicht gab, aber.
Ich habe die geliebt.
Also, mir war damals schon ein bisschen suspekt, dieses Übermuskelberg-Ding, aber. Mein anderer Cousin hatte die ganzen He-Man-Figuren, auch dieses Vieh, was so Wasser spritzen kann und sowas. Mhm. Und ich finde, den ersten Film, der ist ja richtiger Trash.
Ja.
Und hier finde ich, wow, ich hoffe, das CGI wird nochmal überarbeitet, weil das ist Skeletor ist jetzt vom Look her, nicht vom Darsteller, vom Look her finde ich den ganz cool.
Okay, noch einmal kurz
ab. Aber es hat doch so einen Meta-Angle drin, ne?
Das stimmt, aber nochmal kurz alle abholen, so, was ist diesem, ist ja Masters of the Universe eigentlich, so, was ist das eigentlich nochmal?
Eigentlich ist das Spielzeug, und die haben sich gedacht, lass mal eine Welt rumschaffen, damit wir Spielzeug verkaufen können, und es geht um Prinz Adam, der irgendwann rausfindet, wenn er sein Schwert in ihre Höhe streckt und gewisse Worte sagt, dass er dann He-Man wird und gegen Skeletor und die Mächte des Bösen kämpft. Um Schloss Grayskull zu verteidigen. Und da gibt es wilde Kreaturen, damit man Spielzeug verkaufen kann.
Mhm. Ja.
Ja, und es gab schon mal einen Film.
Es gab einen Film mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle, und der spielt, ich glaube, der spielt gar nicht auf Eternia, sondern in unserer Welt. Ja. Und das ist schon so ein, kein Bock. Und Skeletor hat einfach nur so eine Skelettmaske an und ist gar nicht cool. Und ich glaube, für Fans ist das jetzt schon ein krasses Upgrade. Weil er bewegt sich halt.
Aber das hat ja auch so einen wirklich wilden Meta-Angle drin, dass dieser Adam wächst ja auf der Erde auf und arbeitet in so einem Großraumbüro.
Es ist Barbie andersrum.
Quasi, genau. Und findet dann aber das Schwert wieder und kehrt irgendwie auf seinen Heimatplaneten.
Ja, genau. Und das ist ja auch so ein Witz am Anfang, dass da irgendwie er mit seinem Pronomen auch steht, und dass da He zum Beispiel steht und haha, schon mal anspringen auf He-Man. Ja.
Aber man muss auch sagen, Travis Knight führt da Regie, und das ist wirklich ein Name, der ist halt vor allem mit den Leica Studios bekannt geworden. Also das ist dieses Animationsstudio, das wirklich eine extreme Arbeit in die Filme steckt. Die haben zum Beispiel Coraline gemacht oder Kubo, der tapfere Samurai, oder Paranorman. Mhm. Und der hat halt sogar zuletzt auch, also wenn es einen Transformers-Film gibt, der sehenswert ist, dann ist das Bumblebee, und den hat er auch gemacht.
Klingt alles gut. Könnte was werden, aber ich fand's CGI echt nicht so geil. In den Trailer. Kann natürlich nichts heißen. Vielleicht wird's cool. Und vielleicht wird der Film auch einfach, also wenn das so ein witziger Meta-Eben-Film wird und diese ganze He-Man und dieses Alpha-Männchen-Getue so ein bisschen auf die Schippe nimmt, dann kann es ja vielleicht doch ganz gut werden.
Ey, 4.6. kommt das.
Das ist ja auch schon wieder gar nicht mehr so lang. Aber
der wird in derselben Woche starten wie Backrooms.
Das ist in welchem Film wir dann gehen sollten, ist
Backman.
Oh, finde ich sehr gut. Wie stehst du hier zum Hauptdarsteller? Nicholas Galitzine. Ich weiß nie, wie man das
ausspricht. Ich finde, er wirkt relativ sympathisch. Also hat sowas von, doch, ich glaube schon. Also, wie gesagt, ich glaube, das wird jetzt nicht der Riesenwurf, aber ich kann mich auch irren. Ne? Also.
Aber übrigens, wenn ihr jetzt nach He-Man oder sowas googelt, Masters of the Universe heißt das.
Ja. Und hier, Jared Leto als Skeletor, glaubst du, das wird was?
Jared Leto ist natürlich kein Garant für was Gutes, überhaupt nicht. Also, die letzten Filme wirklich alle Käse. Mhm. Also, wie gesagt, ich glaube, man muss unterscheiden.
Was von Ares war ein Meisterwerk.
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der Figur Skeletor. Ich glaube, für Fans ist es wirklich ein krasses Update zum Original aus den 80s. Und er, keine Ahnung, also ich würde den Mann einfach nicht mehr besetzen, deswegen ist ein bisschen meh.
Auf der anderen Seite, also mal gucken, vielleicht wird es ja auch sowas, so eine Katastrophe wie der dunkle Turm oder so.
Das kann alles werden. Ja. Das ist eine wilde Tüte. Ja, vielen lieben Dank. Das war hier auch eine sehr, sehr bunte Wundertüte. Und das wird wahrscheinlich nächste Woche wieder genau der gleiche Fall sein, wenn Cinema Strikes Back wiederkommt, einen neuen Podcast. Dann gibt es ja Malcolm mittendrin.
Ja.
Da reden wir drüber.
Auf jeden Fall. Ja.
Und an der Stelle danke, dass ihr da wart. Danke fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf Spotify und gebt uns eine Bewertung auf allen Plattformen. Das wird uns helfen.
Das wäre schön.
Und
bis dann.
Bin mal raus.
Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Das war ein Podcast von Funk.